Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und erstmals im Büro wieder zusammen. Am großen Schreibtisch mit Abstand und offenem Fenster sitzt mir gegenüber Simon Müller. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Ja, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Publisher von Triathlon und wir reden heute über so eine etwas aufkeimende Wettkampfsaison oder?
Ja, schon so ein bisschen an vielen verschiedenen Stellen, wenn ich so auf die Liste heute gucke. Ja. Also ja, es tut sich so ein bisschen was.
Es tut sich ein bisschen was. Ich habe mich gemeldet für einen Wettkampf und du bist knapp gescheitert.
Ja, den Wettkampf um die Anmeldung habe ich verloren, auf jeden Fall schon mal gegen dich. Ja. Also ich stehe jetzt auf der Warteliste, aber es findet hier im Norden tatsächlich in knapp drei Wochen.
Freitag in zwei Wochen.
Freitag, also zweieinhalb Wochen, ja.
Genau, in zweieinhalb Wochen.
Findet tatsächlich es ist ja kein Triathlon, es ist ja ein Multisportwettkampf eigentlich.
Genau.
Statt und ein Format, was so ein bisschen an die Super League erinnert.
Genau, das Ganze nennt sich Hallig-Triathlon, also da hört man schon so ein bisschen das Friesische bei raus. Findet zum 13. Mal statt und ich wollte eigentlich immer hin, weil ich das Format so charmant finde, aber es hat nie gepasst, weil es eigentlich immer irgendwie der Freitagabend entweder vor Rot oder Frankfurt war. Und jetzt klingelt hier ein Telefon, das können wir mal wegmachen. Das war immer der Freitagabend vor Rot auf Frankfurt. Ich war nie da, es hat nie gepasst.
Ja, wir müssen noch einmal aufklären, was das Wettkampfformat ist überhaupt.
Genau, es ist ein Freitagabend, wo man sich auf einem Sportplatz in der Nähe der nordfriesischen Küste trifft, in Langenhorn. Und von da geht es per Einzelstart los mit einem ersten Radfahren über 9 Kilometer. Zum sogenannten Amsig-Haus, das ist ein Haus am Deich an der Nordsee und von dort läuft man dann 4,3 Kilometer, glaube ich, auf die Hamburger Hallig raus, um da in die Nordsee zu springen, für 400 Meter schwimmen, also aufgeheizt vom Laufen ohne Neoprenanzug. Ich weiß noch nicht, wie das logistisch ist, wahrscheinlich hat man seine Schwimmbrille irgendwo im Trikot. Denke ich mal.
Sieht ja, wie gesagt, es erinnert an Super League.
Genau. Schwimmt 400 Meter und dann geht es wieder zurück, die 4 Kilometer aufs Festland zu Fuß und 9 Kilometer bis zu diesem Sportplatz per Rad. Das Ganze war immer schon eine kleine Veranstaltung. Man fällt auf, wenn man nicht mit Zen im Namen endet. Ja, also es ist die nordostfriesische oder nordfriesische Triathlon-Community am Start. Und ja, wie lange dauert das dann? 9 Rad?
Ja, ist ja quasi eine abgewandelte Sprintdistanz so ein bisschen mit verkürztem Schwimmen und ein Ticken länger Laufen.
Ja. Viertelstunde Rad, Viertelstunde plus Laufen.
Viertelstunde Laufen? Dann sind die Strecken aber nicht 4 Kilometer pro Distanz.
Ja.
Nee, ja, knappe Stunde.
Ja.
Stunde etwa. Also kommt
ein bisschen länger bis dahin.
Kommt natürlich ein bisschen drauf an, aber.
Ja.
Ja, so vom zeitlichen Umfang kommt man dann doch so ungefähr auf eine Sprintdistanz wahrscheinlich.
Ja,
ja und ich wollte mich gestern Abend, du hast ein paar Tage vorher schon dich angemeldet. Ich glaube, das maximale Starterlimit liegt bei 75 Teilnehmern.
Genau, die haben erst gesagt, wir nehmen nur 50, dann 75. Ich glaube, inzwischen sollen es 100 Menschen sein, inklusive Staffeln.
Ja, und das Ganze, du hast auch schon gesagt, ist ein Einzelstart, also jeder für sich, hintereinander weg. Das war auch schon immer so, das hat jetzt nicht mal unbedingt was mit der aktuellen Situation zu tun.
Ja,
aber ganz charmantes Rennformat, kleines Event. Und ich habe dann gestern Abend versucht, mich mit einem Kumpel zusammen anzumelden. Und das wollten wir quasi zeitgleich machen. Der hat sich dann angemeldet und ich habe ungelogen 30 Sekunden später wollte ich auf Anmelden drücken mit meinen Daten und dann war die Anmeldung geschlossen. Dann hat er den letzten offiziellen Startplatz bekommen. Ich stehe jetzt auf der Warteliste. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung, weil glaube ich alle viele so relativ heiß sind, irgendwas zu machen. Und das ist jetzt auch wirklich nicht so ein Massenevent, wo man überlegen muss, sollte man sich dann irgendwie da umgeben. Ich glaube, das ist alles wirklich sehr, sehr überschaubar da. Also jeder, der auch so Dorf-Triathlon, sage ich jetzt mal, Veranstaltung kennt, der weiß, wie das insgesamt aussieht. Und wenn man dann nicht mal zusammen startet und so, ist das, glaube ich, auch sehr, sehr unbedenklich. Aber mal sehen. Also vielleicht klappt das noch irgendwie. Ich hätte auf jeden Fall große Lust. So ein Format wollte ich auch schon immer mal machen. Also ich glaube, es gibt kaum was Härteres, als das so nacheinander wegzumachen. Also so vom Rad zum Laufen ins Wasser, dann zum Laufen und dann wieder aufs Rad. Also es ist richtig, unser geschätzter Kollege wird jetzt sagen, Fratzengeballer.
Ich wollte so gerne einmal in diesem Jahr auf einer Insel mit dir Triathlon machen. Es ist uns bisher nicht vergönnt.
Ja, vielleicht klappt das noch. Aber ja, die Optionen schränken sich auch jetzt immer weiter ein. Also das ist jetzt auch die einzige Möglichkeit, die wir da noch hätten.
Ja, also ich bin gefragt worden, weil ich gesagt habe, wir wollen auch darüber berichten, ob ich denn ganz vorne starten will. Sie wollen das Wettkampfprozedere aber dieses Jahr ein bisschen ändern. Also die Startabstände werden wohl größer als die 10 Sekunden, die es bisher waren. Und die ganz Schnellen sollen auch vorne starten. Also da gehöre ich momentan auch nicht hin. Ich gucke mir das Ganze aus dem Mittelfeld an und bin, wie gesagt, sehr gespannt auf ein völlig neues Erlebnis auf einem Freitagabend an der Nordsee, in der Nordsee, auf dem Damm zur Hamburger Hallig und hinterm Deich.
Ja, schauen wir mal. Also das wird sicherlich aus vielen Perspektiven spannend, gerade wenn du vielleicht die Kamera dann wieder auspackst aus der Inside-Perspektive. Sind wir mal, also ich finde es einfach interessant aus zwei Perspektiven. Einmal schon ganz unabhängig von der aktuellen Situation das Format für sich. Mhm. Und jetzt kommt einfach noch so dieser Punkt hinzu, wie sich das dann anfühlt. Wir haben ja letzte Woche über einen Freibadbesuch gesprochen. Wenn man dann jetzt in dieser Zeit Wettkampf Atmosphäre dann irgendwie hat oder halt nicht hat und trotzdem sich da an die Startlinie stellt. Ich finde es spannend. Also ich würde tatsächlich auch überlegen, ob ich mir das anschaue, selbst wenn ich keinen Startplatz kriegen sollte.
Sonst schau dir hinter das Video an. Ich habe nachgefragt, wer denn der Kampfrichter ist, dass ich das vorher mal abklären kann, ob ich Kamera mitnehmen kann. Ist ja immer mit Sondergenehmigung verbunden und so. Da war die Antwort, ja, wir machen das jetzt 13 Jahre. Im letzten Jahr war zum ersten Mal ein Kampfrichter hier, um sich das mal anzugucken. Mhm. Also das ist wirklich eine kleine Veranstaltung, aber offiziell genehmigt von der Schleswig-Holsteinischen Triathlon-Union. Und ich bin wirklich hochgespannt, was uns da erwartet. Ja. Ich hoffe, uns erwartet. Ja, also ich starte auch mit meiner Family. Ja, meine Söhne teilen sich Radfahren und Laufen, meine Frau schwimmt. Von daher wird es ein Familienausflug unter allen gegebenen Bedingungen mit Abstand halten und so weiter, werden wir da ein Triathlonfest der anderen Art zelebrieren. Aber es gab schon Triathlon in diesem Jahr. Da reden wir gleich drüber. Wir sind auch verabredet mit einem, der teilgenommen hat. Der braucht nur ein bisschen, weil er gerade aus dem Schwimmbad kommt. Den rufen wir etwas später an. Wir nutzen die Chance. Ich werde ja jetzt dann da, wenn ich vom Laufen komme und in die Nordsee springe, wahrscheinlich keinen Neo tragen. Aber Freiwasserschwimmen ist gerade das Trainingsmittel der Wahl. Und dazu haben wir für diese Ausgabe auch wieder einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch nämlich präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anna Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Sibbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon-Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear, engineered in Germany an. Und wo der Name gerade gefallen ist, Jan Sibbersen, wenn du uns hörst, du hast heute einen halbrunden Geburtstag. Happy Birthday zum 45. Rekordhalter der Schwimmstrecke des Ironman Hawaii. Ja, aufgrund der aktuellen Lage sind die Testschwimmen, für die Sailfish eigentlich sehr bekannt und beliebt ist, im Frühjahr vielerorts nicht möglich. Aber Sailfish ist in dieser Lage sehr kreativ gewesen und hat im eigenen Zuhause, im Sailfish-Domizil in Funkstadt, ein Testcenter eingerichtet. Ein großer Pool mit Gegenstromanlage. Und da hat jeder die Möglichkeit, die beiden neuen Topmodelle Ultimate IPS Plus und die G-Range zu testen. Für alle, denen die Anreise zu weit ist, da nach Funkstadt, bieten die Möglichkeit an, sich kostenlos beraten zu lassen. Termine dafür kann man buchen auf sailfish.com. Und so wie ich es gehört habe, sind die Slots in dem Pool auch sehr begehrt, ja, und mit der Chance verbunden, da mal den einen oder anderen Profi zu treffen.
Ja, hat man viel gesehen irgendwie auf Social Media, dass die alle da waren, entweder getestet haben oder vielleicht auch das nur mal für eine Schwimmeinheit schnell genutzt haben. Es war ja gerade, also jetzt sind ja mehrere Optionen momentan da, wieder ins Wasser zu kommen, aber vor so ein paar Wochen sah das eben auch noch anders aus. Da war irgendwie jede Schwimmminute auch für die Profis sehr, sehr kostbar. Und das haben dann offensichtlich auch viele, viele angenommen, das Angebot.
Ja, wir werden mal ein paar Bilder dazu, ich schreibe mir das gerade mal auf für die Shownotes. Ich habe Bilder bekommen, wie das da aussieht. Das werden wir mal auf der Website präsentieren. Ja, bevor wir zum Wettkampfgeschehen, was stattgefunden hat, gleich kommen, reden wir über einen Wettkampf, von dem man noch nicht so weiß, ob er stattfindet. Die Teilnehmer des Ironman Frankfurt haben letzte Woche eine E-Mail bekommen, wo drin steht, dass man nichts Genaueres weiß.
Ja, so ein bisschen ja, hinhalten, wahrscheinlich, weil es keine andere Option gibt, aber man dann auch nicht den Eindruck vermitteln will, sich gar nicht zu rühren, weil das natürlich nochmal denkbar ungünstiger wäre, als mal so einen Zwischenstand durchzugeben. Das war ja vorher auch schon so, also die Mail, die davor rumging an die Teilnehmer, hatte ja auch so den Wortlaut irgendwie, wir sind bemüht um Alternativtermin noch in diesem Jahr und weitere Infos folgen, und die weiteren Infos, die jetzt erstmal gefolgt sind, sind halt, dass es noch keinen finalen Stand gibt. Ja, aber man hat mittlerweile dann schon andere Optionen angeboten bekommen, was ja auch so ein bisschen vielleicht eine Richtung deuten lässt.
Ja, aber ich glaube, man kann diese Option jetzt noch nicht ziehen. Also da steht ja mehr oder weniger drin, wir arbeiten an einem Termin und egal wie es ausfällt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit umzubuchen auf den Ironman Frankfurt im kommenden Jahr oder auf den Ironman Hamburg. Ja, Hamburg findet statt. Da steht in der Mail drin, dass es begrenztes Teilnehmerkontingent für Hamburg noch gibt, was darauf schließen lässt, dass sich auch sehr viele Leute aus Hamburg erstmal abgemeldet haben. Also von den 4 Ironman-Rennen ist ja der Stand so, nur Hamburg hat bisher einen weiteren Termin in diesem Jahr bekommen, am 1. September-Wochenende. Wir haben recht ausführlich schon häufiger darüber gesprochen. Der 70.3 im Kraichgau wurde verlegt aufs nächste Jahr. Das war ja auch so ein bisschen Hängepartie. Eigentlich stand aufgrund der gesetzlichen und von der Regierung erlassenen Regularien schon fest, dass das Rennen nicht stattfinden kann. Ironman hat sich damals sehr spät gerührt. Mit Hamburg ging es dafür relativ schnell, als die Regierung gesagt hat, okay, manche Dinge sind wieder möglich. Da kam recht schnell der Hamburg-Termin. Von Frankfurt und vom 70.3 in Duisburg haben wir bisher noch keine Termine. Ja, in Duisburg ging schon so ein bisschen die Presse rund, dass es wohl einen Termin Anfang Oktober geben könnte. Da kann sich jetzt natürlich jeder überlegen, Anfang Oktober, also als ich angefangen habe mit Triathlon, war die Wettkampfsaison Anfang September vorbei. Gut, das ist 25 Jahre her. Wir leben im Zeitalter des Klimawandels und die Neoprenanzüge sind besser geworden. Ein Traum ist das hier nicht, Anfang Oktober noch irgendwo ins Wasser zu springen, noch eine Woche später in Luxemburg, was ja auch der gleiche Veranstalter ist, auch in Personalunion. Aber man versucht, den Leuten noch was anzubieten. Und bei Frankfurt ist weiterhin ein großes Fragezeichen. Wir hören verschiedene Dinge, dass man wohl den Langener Waldsee dafür fit machen könnte. Da sollen auch demnächst wieder Freiwasser-Events stattfinden. Aber die Stadt Frankfurt scheint wohl noch ein Problem zu haben, was verschiedene Veranstalter betrifft. Und die erste Reißleine hat gestern das Radrennen Eschborn-Frankfurt gezogen, die gesagt haben, nein, dann dieses Jahr nicht.
Ja, ich finde das eigentlich ganz, ganz spannend, weil irgendwann kommt ja auch so der Zeitdruck einfach als entscheidender Faktor so auf den Veranstalter in verschiedenen Formen, einfach bei der Terminfindung und bei der Abstimmung mit den Behörden, aber auch eben bei der Planungssicherheit für die Athleten. Also sowohl was Anreise, auch wenn es nur innerhalb Deutschland ist und so weiter in dem Fall ist, oder eben das Training. Weil, also du kannst ja niemandem irgendwie 8 Wochen vorher sagen, ja, deine Langdistanz findet jetzt dann und dann statt. Also gibt vielleicht dann viele Leute, die sich dann nicht spezifisch vorbereitet haben und es trotzdem gut finden und machen wollen, ob man die dann dazu verleiten sollte, ist auch die andere Frage, aber ich weiß nicht, also für mich klingt das echt so ein bisschen so, als wenn das nicht so einfach ist. Also offensichtlich, ja, also wenn man zweimal, also man muss sich das ja so vorstellen, es gibt ja offensichtlich diese Bemühungen schon über mehrere, ja nicht nur Wochen, sondern mittlerweile ja auch schon Monate. Und wenn der Zwischenstand dann zweimal trotz der extremen Bemühungen, war ja auch Ironman mit Sicherheit als beste Lösung es gern hätte, dass sie jetzt einen Termin präsentieren können, für den die Leute sich eben entscheiden oder nicht entscheiden können. Also die wollen ja, und wenn eben zweimal dann als Zwischenstand vermeldet wird für die Athleten, dass es eben nicht geht aus verschiedenen Gründen, an wem es dann auch immer liegt, ob es dann die Stadt ist oder wie auch immer, aber ich könnte mir dann auch gut vorstellen, dass das Endresultat dann eben ist, dass es aus nicht an der Stelle von Ironman scheitert, sondern dann eben von oben abgesagt wird.
Ja.
Hört sich für mich jetzt gerade so ein bisschen danach an, weil ich glaube, mit diesem Zwischenstand ist auch Ironman nicht zufrieden, weil der schwarze Peter liegt dann ja immer beim Veranstalter, wenn die Leute drängen und sagen, wir müssen eben auch mal irgendwann aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und ist eben auch nicht schön, wenn man für einen Kopf diese Ungewissheit hat, jetzt immer noch über den Sommer, wo man dann vielleicht auch die Zeit, je nachdem in welcher Lebenslage man so steckt, mal anders mit der Familie vielleicht verbringen könnte, einen Urlaub oder auch nur eine Kurzreise, wohin auch immer, innerhalb von Deutschland oder in der Umgebung, dann vielleicht mal wertvoller ist als ein spekulatives Langdistanztraining, was vielleicht am Ende sich gar nicht lohnt, weil die Veranstaltung nicht stattfindet, aber man immer noch denkt, hey, das war ja irgendwie nochmal im Raum für September, vielleicht findet es ja statt. weiß nicht, das wäre irgendwie, glaube ich, für alle Beteiligten eine denkbar schlechte Lösung. Mhm. Aber was ich mir auch so als Frage der Woche rausgeguckt habe, weil ich das an mehreren Stellen jetzt gehört habe, glaubst du, es ist realistisch, angenommen jetzt, natürlich Gedankenspiel, wir wissen es auch nicht, Frankfurt würde ausfallen und offiziell abgesagt werden, kriegt Hamburg dann den EM-Status, vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es dann noch mehr Slots geben könnte oder für ein Profirennen attraktiver ist, für ein Profirennen mehr Slots geben könnte, würde ja mehrere Veränderungen mit sich bringen.
Ja, das da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das ja auch die Europameisterschaft ist. Und also ich glaube schon, ich meine, das hat Messig im Gespräch, was wir ja schon letzte Woche besprochen hatten, bestätigt, Hamburg würde Slots abbekommen aus Frankfurt. Mhm. Ja, wie viele auch immer. Also man möchte ja dieses Frühjahrsrennen auf Hawaii auch irgendwo voll bekommen. Ja. Und man wird sicher Slots von Rennen, die ausfallen, umverteilen auf kleinere Rennen. Also das haben wir schon besprochen. Es könnte ja die einfachste Hawaii-Quali aller Zeiten sein. Weil Rennen mit weniger Startern
und mehr Slots einfach.
Mehr Slots, ja, die klar. Wahrscheinlichkeit ist schon mal größer und es ist ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass welche, die schon häufiger da waren oder sich das irgendwann mal erträumen und dichte dran sind, sagen, nee, im Februar möchte ich aber nicht starten und ich nehme meinen Slot gar nicht an. Also es kann das große Durchreichen sein, wie wir es eher so von 70-3-Formaten in exotischen Ländern kennen, wo viel Reiseaufwand hintersteckt bei 70-3-Weltmeisterschaften. Die Slotvergaben kennen wir alle. Bei Hawaii war es ja in den letzten Jahren eher nicht so, dass es weit durchgereicht wurde. Da gab es zwischendurch mal ein paar Jahre, wo das ein bisschen weiter gefasst war, hat auch immer mit gesamtwirtschaftlichen Situationen zu tun, aber jetzt muss man ja einfach mal vermuten, dass da doch weiter durchgereicht wird, weil vielleicht auch jemand, der irgendwo 12. ist, auch nicht mehr da ist bei der Slotvergabe, weil er gar nicht damit rechnet. Ist alles Spekulation, aber es gibt auf jeden Fall die Chance für Leute, die sich einmal im Leben für Hawaii qualifizieren wollen, und eine Quali ist eine Quali, auch wenn sie unter vereinfachten Bedingungen vielleicht stattgefunden hat, die Chance ist da, ja.
Ja, definitiv. Also ich habe mich halt jetzt gefragt, klar, wenn eh schon mehr Slots bestätigt werden, aus der Situation heraus haben da sicherlich auch viele Leute Verständnis für. Wäre natürlich einfacher zu begründen und auch irgendwie vielleicht für Ironman an sich schöner für Übertragungsmöglichkeiten oder andere, ja, Darstellungsweisen in der Öffentlichkeit, wenn sie sagen können, dieses Jahr findet doch nochmal eine Europameisterschaft statt. Eben weil ja die Profis auch Möglichkeiten noch brauchen, um sich zu qualifizieren. Und so könnte man ja eigentlich das Event, aus welcher Perspektive auch immer, sei es für die Slots der Age-Grouper, sei es für den Medienrummel um das Profirennen, wenn die Leute kommen, ja eigentlich insgesamt nochmal aufwerten. Mhm. Die Frage ist eben, will man dann als Veranstalter das Fass aufmachen, das einfach mal für ein Jahr zu vergeben, einfach aus der Not heraus? Weiß ich nicht, aber die Überlegung ist auf jeden Fall berechtigt, weil, wie gerade schon genannt, also Vorteile wird es ja unter Umständen doch welche geben.
Hamburg macht keinen Hehl daraus, dass man gerne hier auch Sportevents hätte, die Meisterschaftsstatus haben, ja, also das ist das Erbe der gescheiterten Olympia-Qualifikation, oder der gescheiterten Olympia-Bewerbung damals, ja, das ging ja schon oft durch die Presse, dass Hamburg gerne Frankfurt den Rang als Triathlon-Europameisterschaft abrufen oder ablaufen möchte, und ich meine, es ist einem Kurt Denk damals gelungen, 2002, das war echt die Quadratur des Kreises, überhaupt eine Langdistanz in das Herz einer Großstadt zu verpflanzen, bei allen Schwierigkeiten, die man in Frankfurt zentral mit dem Schwimmen hat, aber das hat sich ja etabliert, aber was wir gehört haben über die Jahre mit Anwohnerklagen und allem drum und dran, war das ja nie ein Selbstläufer ab da. Mhm. Und von daher ist halt die große Frage, ob nicht eine Stadtverwaltung gerade ganz andere Themen hat als dieses Event. Man darf ja nicht vergessen, wie gesagt, das Radsport-Event ist schon abgesagt worden, die wurden auch lange hingehalten. Es gibt ja auch noch Kultur, es gibt den Fußball, es gibt alles Mögliche. Ja. Triathlon ist ja nicht das Einzige, aber Triathlon ist natürlich eine Veranstaltung, die mit wenig Teilnehmerzahl für einen hohen Impact in Stadt und Land sorgt, ja, mit Straßensperrungen, mit Aufbauten, mit allem drum und dran. Und von daher, ich bin ein bisschen skeptisch, was dieses Jahr betrifft.
Ja, also aus der Perspektive zum Vergleich von 2019 unter anderem ist es ja so, wenn wir da mal zurückdenken, dann haben wir ja es ist ja quasi unsere Berichterstattung vor der Haustür, aber ja noch mitbekommen, dass auf dem letzten Drücker letztes Jahr ein Livestream organisiert wurde. Einfach weil das sonst, kann man ja fast so sagen, gar nicht live stattgefunden hätte. Also da war ja wirklich im Vergleich zu den anderen großen Langdistanzen und Events erschreckend wenig Präsenz überall da, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien im Vergleich. Klar, es hat die Veranstaltung, das Startfeld, eben der Status, dass es nur, ich sag mal vorsichtig, ein normales Rennen, keine Meisterschaft ist, hat es dann eben auch nicht zugelassen und natürlich überlegt dann jeder, was man davon macht oder halt eben sein lässt. Aber umso erstrebenswerter wäre es ja für die Veranstalter und die Stadt dann vielleicht auch, das mal bei Gelegenheit umkehren zu können, weil dann wäre natürlich Hamburg für 2020 nochmal das Highlight von der Triathlon-Saison, die, naja, dann natürlich sehr, sehr kurz ist, aber könnte halt dann eventuell ein großes Ding werden. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man drüber nachdenkt, dass es keine Alternativen gibt, dann kommen vielleicht die gleichen Profis und ein starkes Startfeld auch einfach so, weil die Alternativen eben auch nicht da sind, so einfach ohne großen Aufwand, weite Reisen und so weiter. Weiß ich halt nicht, ob es das braucht. Ich weiß nicht, aber also ja. finde ich interessant abzuwarten, und kann ich auch schwer einschätzen, ob es diese Überlegungen überhaupt beim Veranstalter gibt oder ob sich diese Gedanken jetzt nur Teilnehmer machen oder wir. Werden wir sehen. Aber das war eben, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, wenn es Frankfurt, wie sich es eventuell ja andeutet, gar nicht geben sollte, passiert dann was mit dem Status Europameisterschaft oder wird es dann einfach mit aufs nächste Jahr verlegt?
Ja, ich meine, momentan können wir ja sagen, in Deutschland sind vielleicht viele Dinge wieder möglich. Und da sagte, du hattest ja eben erwähnt, die Alternativen, die es nominell noch im Wettkampfkalender gibt. Aber wenn man sich aktuell Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus anschaut, in Südafrika, wo ja das Rennen in den November gelegt wurde, in Mexiko, wo du im letzten Jahr auf Cozumel am Start warst, ja in ganz Südamerika, da ist von Flatten the Curve nichts zu sehen. Da sind wir in einer immer steileren Dynamik. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass da im November Triathlons stattfinden können in den Ländern. Da möchte auch niemand hinreisen, glaube ich. Also von daher, es wird nicht viele Alternativen geben. Und was wir auch von den Profis wissen, die wollen Wettkämpfe machen.
Ja, definitiv, ist ja auch verständlich. Also,
Hamburg wird nicht nur die Europameisterschaft, sondern die heimliche Weltmeisterschaft.
Ja. die für 2020 noch, bevor es dann zwei im nächsten Jahr gibt. Nee, aber
Hamburg oder Hawaii, Hauptsache Italien.
Genau. Aber gut, dass du es erwähnt hast, weil viele wissen das vielleicht auch gar nicht oder verfolgen das nicht oder bekommen das nicht mit. Ich hatte das, glaube ich, bei uns in einer internen Runde auch mal erwähnt. Also ich kenne halt über Ecken jetzt auch Leute, die seit Monaten in Chile festsitzen und sich da jetzt aus Platz gründen, weil sie eben nicht aus dem Haus beziehungsweise aus der Hütte auf dem Berg durften, eine eigene Hütte nebenan, die noch frei geworden ist, mit 20 Quadratmetern oder so, mieten mussten und die werden aus der Luft versorgt.
Eieiei.
Also das ist da halt der Stand, wenn wir davon reden, wir gehen wieder in Freibäder und so und können uns schon wieder für Rennen anmelden und registrieren und draußen sieht in der Stadt teilweise halbwegs alles wieder normal aus, nur dass ein paar Leute irgendwie die Masken auch dann aufhaben, hat man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnt jetzt über die Wochen. Aber hier ist ja schon im Vergleich zu der Zeit ein großes Stück Normalität irgendwo wieder da, so zumindest eben im Vergleich. Aber wenn man das halt eben dann hört aus Südamerika, finde ich es echt schwierig, da dann auch eben wieder bei der Planung vielleicht auch als Profi davon auszugehen, dass man sich jetzt mit möglichst viel Vorlauf auf das Rennen vorbereitet, obwohl man sich da eben noch nicht so sicher sein kann. Also ja. Eventuell tummeln sich dann alle in Hamburg, das werden wir dann sehen.
Wir hatten das Thema heute Morgen, es gibt wieder zunehmende Tendenzen zur Normalisierung hier. Wir wurden auch uns oder wir haben intern viel drüber gesprochen, aber wir wurden auch oft von außen gefragt, wie geht's euch eigentlich in der ganzen Situation? Ja, also wir haben natürlich auch unsere Zahlen da im Blick und wir können schon sagen, da wo keine Menschen durch Bahnhöfe und Flughäfen gependelt sind, haben wir auch keine Triathlon-Zeitschriften verkauft. Die Menschen sind regelmäßig einkaufen gegangen, haben sich dann mit allem eingedeckt, was sie brauchten, auch Triathlon-Magazinen, also auch so im Supermarkt und so haben wir gut verkauft. Aber was gerade sensationell gelaufen ist, ist das Thema Abo. Wir haben ja die Abo-Verwaltung gewechselt, hatten Stand Ende Mai 10.117 Abonnenten. Das ist so, die 10.000 ist immer so unsere Schallmauer. Ihr erinnert euch noch dran, dass ich irgendwann gesagt habe, wir werden irgendwann die 8 vorne sehen, weil es kein Geheimnis war, Printauflagen gingen marktübergreifend überall zurück. Aber wir haben irgendwie im letzten Jahr die Kurve geschafft mit ich sag mal, mit Schützenhilfe von Anne und Jan.
Danke an dieser Stelle.
Genau. Ja, also das hat sicher irgendwo die größere Awareness des Triathlons. Ich glaube, die war noch nie so groß wie im letzten Herbst.
Wir ja, haben definitiv.
Dazu ein großes Trainingsplanprojekt neu gestartet. Und die Kurve lag schon über dem Vorjahr, aber wir können ganz klar sagen, ab März haben wir auch nochmal im Abo-Absatz einen positiven Corona-Knick.
Ja, also ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass Leute in dieser Zeit sich auch nochmal mit was anderem beschäftigen wollten oder dass eben das regelmäßige Reisen oder das fehlende Reisen bei einigen dann dazu gesorgt oder dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, hey, wenn ich irgendwie jetzt nicht bei meiner Dienstreise oder sonst irgendwie, die alle 2 oder 4 Wochen stattfindet, mir das mitnehmen, wie ich es sonst immer mache, mache ich es dann eben über ein Abo. Also freut uns dann natürlich, dass es in der Form so ein bisschen dann Ausgleich gibt, weil, wie du schon sagst, das betrifft ja alle, wo der Flugverkehr in Frankfurt, ich glaube, irgendwie auf 1% oder 3% insgesamt zurückgefahren wurde und quasi keine Leute sind, ist natürlich auch klar, dass da der Buchhandel und der Zeitschriftenhandel
brach liegt. Die haben ja vielfach komplett zugemacht.
Ja, genau.
Also da gab es dann nicht mal 1% der Absatzzahlen, sondern 0%, weil die Läden einfach komplett geschlossen waren.
Ja, da waren ja auch quasi über Wochen gar keine Menschen.
Also ja, deswegen. Ja. Von daher aber vielen Dank an alle Leute da draußen. 10.117 sind es aktuell. Das ist 8% mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Das freut uns.
Ja, definitiv.
Ja, wollen wir mal über das Rennen sprechen, was stattgefunden hat?
Ja.
Weil jetzt wäre die, ich schicke nochmal gerade einen Ping an den Menschen, den wir gleich anrufen wollen. Das wird gleich ganz spannend.
Wo wir die Katze mal aus dem Sack lassen, wovon wir überhaupt reden.
Also, wir haben uns damit beschäftigt, was das über Wochen lang, was das Coronavirus hier gemacht hat, auch mit dem Triathlon. Ja, und jetzt rufen wir doch mal da an, wo das Coronavirus herkommt und wo es schon wieder Triathlon gibt.
Genau.
Wir hatten es. War eine Kacküberleitung, oder?
Frank möchte sagen, wir rufen jetzt in China an.
Genau. Das ist jetzt eine Premiere. Ich glaube, wir haben schon weiter weg telefoniert. Wir haben schon live während der Podcastaufnahme nach Hawaii telefoniert.
Stimmt, ja.
Auch schon ins Allgäu. Jetzt versuchen wir jetzt
mal. Ähnlich weit, Hawaii und Allgäu.
Genau. Wir starten mal das Wagnis und versuchen zu erreichen den Björn Meyer, einem Deutschen, der in Shanghai lebt und dort in der Nähe am Wochenende an einem Triathlon teilgenommen hat. So, jetzt wird's spannend.
Hallo?
Ja, Björn, wir hören dich. Hörst du uns?
Ah, jetzt kann ich euch hören. Ja, wunderbar, super. Ich kann euch gut verstehen.
Wunderbar, hallo.
Wunderbar. Wir haben gerade schon eingeleitet. Du wohnst in Shanghai, kommst aus Deutschland und bist nicht zum Urlaub machen da.
Ganz genau. Nein, nicht zum Urlaub machen hier. Wäre schön, aber es entspricht nicht der Realität. Aber ansonsten passt die Einleitung wunderbar. Genau, ich komme aus Deutschland, gebürtig aus Holzminden in der Nähe von Göttingen und bin seit Anfang letzten Jahres in Shanghai und bin in erster Linie zum Arbeiten hier, genau, und nicht zum Sport machen.
Dürfen wir fragen, was du da tust?
Ja, ich arbeite für einen Duft- und Aromenhersteller. Die Firma heißt Symrise, kennt wahrscheinlich keiner. Ist aber ein börsennotiertes Unternehmen aus Deutschland und ja, eigentlich auch relativ groß in der Industrie.
Ja, und du hast dein Triathlon-Hobby mitgenommen nach China und wenn du das in Shanghai machst, dann wirst du es gewohnt sein, mit Atemmaske Sport zu treiben.
Manchmal, ja. Genau, ich hab das Hobby hier mit hergenommen und ich habe es lustigerweise oder interessanterweise sogar tatsächlich intensiviert. Bin zusammen mit meiner Freundin rübergegangen und die größte Sorge war eigentlich, dass wir den Sport hier nicht wirklich so fortsetzen können, wie wir es vorher gemacht haben. Realität ist aber eigentlich, dass wir mehr Sport machen als vorher und hin und wieder auch mit Atemmaske. Aber man muss schon zugeben oder man muss fairerweise sagen, dass die Luftqualität oder die Bedingungen an sich in China mittlerweile zum Trainieren eigentlich deutlich besser sind, als viele sich das wahrscheinlich vorstellen können.
Waren das auch deine größten Sorgen, wenn du sagst, du hattest Bedenken vorher? Woran hast du dann gedacht? Einfach so kein Platz, viele Menschenmassen, schlechte Luftqualität oder auch zu wenig Zeit, weil du dachtest, du müsstest mehr arbeiten, oder?
Also in erster Linie waren es vor allem natürlich die Umweltfaktoren. Also das eine ist die Luftqualität, muss man fairerweise dazu sagen, weil die Luft- oder die Staubbelastung ist natürlich hier deutlich höher als in Deutschland, keine Frage. Aber es ist besser. Es ist besser geworden, als es vielleicht noch vor 3, 4, 5 oder 10 Jahren gewesen ist. Und die andere Sorge war sicherlich auch gerade, wenn es ums Fahrradfahren geht, wohnst in Shanghai, in der City, und wo kannst du hier wirklich am Ende des Tages gut Fahrrad fahren? Viel Natur und Landschaft hast du nicht. Viel Asphalt, viel Beton, viele Hochhäuser. Kommst du hier am Ende des Tages, sage ich mal, auf die Kilometer, die du gerne machen möchtest? Das war eine große Frage.
Relativ schnell mit dem Transrapid an den Stadtrand.
Ja, das Problem ist nur, dass du hier in öffentlichen Transportmitteln dein Fahrrad nicht mitbekommst. Ah, okay. Also du kannst es nicht mal in die U-Bahn mit reinnehmen. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich einen Platten hatte und die haben mich in der U-Bahn nicht mitgenommen. Oh, ja. da sind die Chinesen auch sehr strikt. Also da gibt's dann keine Ausnahme. Aber man gewöhnt sich an alles. Also wenn wir die langen Ausfahrten machen, so 100, 150 bis zu 180 Kilometer, dann machen wir das in der Regel am Wochenende, Samstag, Sonntag. Und dann heißt es aber auch um 4:30, 5 Uhr aufstehen und dann geht's los. Dass man quasi rauskommt aus der Stadt, solange noch kein Verkehr da ist. Und wenn man erstmal draußen ist, dann geht's. Und wenn es dann darum geht, wieder reinzufahren, ist ein bisschen nervig, aber ja, man gewöhnt sich daran.
Ja. Wie würdest du das einschätzen von der Verkehrslage? Insgesamt die Gefahr? Also ist es deutlich merkbar, gerade wenn man dann irgendwie wieder in die Stadt reinkommt, dass man dann mehr aufpassen muss als im normalen Straßenverkehr hier in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in Deutschland ist es ja auch so, dass die Autofahrer gerne einmal anhupen und man schon aufpassen muss, dass man möglichst am Straßenrand fährt und so. Aber hier muss man extrem aufpassen, wenn viel Verkehr ist, weil die Autofahrer nicht sehr umsichtig sind. Sehr viele Rollerfahrer gibt's, Scooterfahrer, die auch nicht viel Rücksicht nehmen. Also wie gesagt, wenn man morgens rausfährt und wenn man erstmal draußen ist, dann ist das mit dem Verkehr soweit alles gut. Wenn man dann wieder reinfährt in die Stadt, muss man schon sehr aufpassen. Ja,
wie ist denn so das?
Ist dann teilweise auch sehr gefährlich.
Ja, wie ist denn so das Stadtbild? Gibt es viele Radfahrer? Gibt es insgesamt überhaupt viele Triathleten? Wie ist so die Community da? Oder ist man dann eben für Autofahrer so ein Dorn im Auge, weil man zu den 0,01% gehört, die überhaupt mit dem Rad unterwegs sind da?
Ja, also die Community, muss man sagen, das hat mich am allermeisten begeistert und fasziniert. Bin ich auch froh, dass wir schnell reingerutscht sind, aber die ist unglaublich groß, vor allem was die Radfahrer angeht. Also wir haben ja hier kein WhatsApp, sondern WeChat, das ist ja im Prinzip so das chinesische Pendant dazu. Und du kommst ruckzuck in Gruppen rein, wo du mit 500 Leuten drin bist, die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich Fahrradfahren. Und du kannst hier jeden Tag in organisierten Gruppen fahren. Also von Montag bis Sonntag gibt es hier unterschiedliche Runden, Routen, kleine Gruppen, große Gruppen, langsam, mittel, schnell. Alles dabei. Und Fahrradfahren ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, die einzige Grundbedingung ist sicherlich, dass man früh aufstehen muss. ist ein bisschen anders als vielleicht in Deutschland. Da kann man nicht, also hier kann man nicht um 10 Uhr Samstag oder Sonntag gemütlich auf die Straße gehen. Das wird nicht funktionieren. Und man muss halt gucken, wie die Luftqualität ist. Da hat jeder seine eigene Grenze und dann sagt man halt, okay, ich fahre heute oder ich fahre nicht.
Ja, seid ihr dann unter euch, unter Expats oder seid ihr mit Locals unterwegs?
Nee, ist komplett gemischt. Also die Chinesen gehen mittlerweile total ab auf den Sport, also aufs Radfahren, aber es kommt ja alles vom Laufen im Prinzip. Mir hat mal irgendjemand erzählt, dass es hier vor 3, 4, 5 Jahren noch ganz wenig Marathonveranstaltungen gab. Und heute sieht die Welt ganz anders aus. Heute gibt es in jeder größeren Stadt, und das sind ja nicht gerade wenige in China, gibt es hier eine Marathonveranstaltung oder einen Halbmarathon, 10-Kilometer-Lauf. Also im Laufen, der Laufsport ist hier ganz groß im Kommen und auch das Fahrradfahren und der Triathlon. Die Chinesen mutieren so langsam zur Sportnation, hätte ich fast gesagt.
Das ist spannend. Der Ironman gehörte ja zu China eine Weile, ist jetzt gerade verkauft worden, wieder in die USA zurück. Wie ist denn so die Wettkampfszene vor Ort?
Die Wettkampfszene hier ist eigentlich, ja, wie du gesagt hast, also Ironman ist natürlich jahrelang in chinesischer Hand gewesen und die Rennen wird es hoffentlich auch in Zukunft noch geben. Challenge ist hier nicht so stark vertreten. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die letztes Jahr ihr allererstes Rennen, glaube ich, auf dem chinesischen Festland. Soll aber ein super schönes Rennen gewesen sein. Und dann gibt es halt lokale Veranstalter. Also es gibt mehrere größere Triathlon-Vereine, der größte kommt aus Shanghai und die organisieren ihre Rennen lokal auf sehr hohem Niveau. Ich würde fast behaupten, die sind so gut aufgestellt und organisiert wie Ironman. Das lasse ich jetzt mal ausstehen. Aber ja, nein, also da muss man wirklich sagen, die haben das schon sehr stark professionalisiert. Und ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß, hier an den Rennen und an den lokalen Veranstaltungen teilzunehmen.
So wie du das sagst, klingt das so, als wenn du schon viel Triathlon-Erfahrung hättest, damit wir dich vielleicht einmal insgesamt oder auch die Hörer einordnen können. Welchen Bezug hast du zum Triathlon? Wie lange machst du das schon und was sind so deine Erfahrungen bisher?
Ja, gut, ich mache den Sport jetzt seit 5 Jahren oder knapp 6 Jahren, glaube ich. Mhm. Aber bevor ich nach China gezogen bin, war das immer so ein bisschen nach Lust und Laune trainiert und mal einen Wettkampf mitgemacht und ja, ich bin so ein 0815 Triathlet im Prinzip. Ja, ist einfach so. Auch nicht die riesen Ambitionen gehabt und ja, seitdem ich hier bin, ist es vielleicht ein bisschen geändert. Ja, Wettkampferfahrung ist sicherlich auch da, wie du schon sagst. Daher kann man das auch ganz gut einordnen, was hier vor Ort so abgeht und was hier so los ist. Ich bin jetzt nicht der nächste Hawaii-Starter, sagen wir mal so.
Nun ist es ja so, dass wir unter anderem mit dir sprechen, eben weil jetzt in China schon wieder Triathlon stattgefunden hat, eben auf Wettkampfebene. Vielleicht einmal, um den Ablauf nachvollziehen zu können, du als jemand, der die ganze Zeit vor Ort war, wie hast du den Verlauf insgesamt, auch sagen wir mal gesellschaftlich und dann einmal aus der sportlichen Perspektive wahrgenommen, was das Ganze drumherum um das Coronavirus anging vor Ort?
Ja, also gesellschaftlich muss man sagen, das Ganze ging ja hier so richtig los Mitte, Ende Januar im Prinzip, als gerade zu Beginn von Chinese New Year kam im Prinzip wie so ein Big Bang und glücklicherweise hatten wir seit längerem geplant, nach Thailand zu fliegen in Urlaub und sind quasi mit dem ersten Corona-Tag rausgeflogen. Wir sind dann wiedergekommen nach 2,5 Wochen, sind also quasi in Thailand noch geblieben, weil wir erstmal nicht zurückkommen sollten. Das war im Prinzip der Wunsch unserer Firma. Und als wir wiedergekommen sind, mussten wir erstmal für 2 Wochen in Quarantäne. Das war im Prinzip so die Grundvoraussetzung für alle, die wieder nach China eingereist sind. Und dann dauerte das Ganze so 4, 5, vielleicht 6 Wochen, dass China halt gesagt hat, die verschärfen die Einreisebestimmungen für Chinesen, für Ausländer. Und es gab, glaube ich, eine gewisse Zeit, dass alle Flüge nur nach Shanghai gegangen sind. Es wurden also von außerhalb keine anderen Flughäfen angeflogen. Mhm. Und die Leute, die von außen gekommen sind, die wurden auf Coronavirus getestet, die wurden in Bussen nach Hause in ihre Apartments gebracht oder in Corona-Hotels. Also das wurde hier schon sehr stark reguliert. Auch, glaube ich, relativ erfolgreich, muss man fairerweise dazu sagen. Und die chinesische Kultur ist auch anders. Also die Menschen hier haben sich halt auch einfach dran gehalten. Wir kriegen das ja so ein bisschen auch mit, was in Deutschland passiert. Das, was da teilweise los ist, das wird es hier nicht geben. Sondern hier sind die Leute freiwillig zu Hause geblieben. Ich meine, Chinese New Year kam zur richtigen Zeit. Die Firmen haben alle oder im Prinzip wird für eine Woche alles komplett heruntergefahren. Es wurde eine weitere Woche verlängert. Damit waren im Prinzip alle schon mal 2 Wochen in Quarantäne. Und die reingekommen sind, von außerhalb Chinas, ja, die mussten erstmal in die Quarantäne, so wie wir. Das gehört halt mit dazu. Sodass sich das alles relativ schnell normalisiert hat. Also ich würde fast behaupten, seit Anfang April sind wir hier recht weit in der Normalität zurück, kann man schon so sagen. Die Fitnessstudios haben aufgemacht, die Supermärkte, die ganzen Malls, die Swimmingpools haben wieder aufgemacht. Wir können auch wieder schwimmen gehen seit Anfang April. Und man merkt eigentlich nicht mehr allzu viel von dem Virus. Was auffällig ist, ist, dass im Prinzip fast die gesamte Bevölkerung uns mit eingeschlossen, dass wir halt noch mit Masken rumlaufen. Mhm. Und das eigentlich fast von morgens bis abends im Büro teilweise nicht, aber zumindest in öffentlichen Plätzen oder öffentlichen Verkehrsmitteln etc. Ja.
Das kennt man ja aus Stadtbildern von China. Ich war selbst 5-mal in China, ich war einmal in Shanghai. Masken waren damals schon gang und gäbe, aber damals lag es noch an der Luft.
Genau, und das ist eigentlich heute, muss man sagen, das ist nicht mehr so der Fall. Also seitdem die Luftqualität ist wirklich super, super schlecht. Das kann man auch in der Regel direkt erkennen, wenn man vor die Tür geht. Und dann guckt man noch einmal aufs Handy und holt sich die Bestätigung ab. Aber man sieht gar nicht mehr so viele Menschen mit Maske rumlaufen. Also das war jetzt wirklich auch für mich, muss ich sagen, die wir hier sind, so ein bisschen Extremszenario. Und ich glaube, das wird auch noch ein paar Monate anhalten, weil die Chinesen sind da sehr vorsichtig. Also man merkt, die Ausländer, die Europäer oder auch die Amerikaner oder wo auch immer man dann herkommt, fangen so langsam an, die Masken abzusetzen, aber die Chinesen sind da doch sehr, sehr streng und fahren die Masken weiter.
Mich würde auch interessieren, wie zwischendurch so die Stimmung oder die Erwartungshaltung war bei euch. Also du sagst ja ab oder seit Anfang April ist alles wieder relativ normal. Das hat hier in Deutschland oder wahrscheinlich auch insgesamt so in Europa viele überrascht, wenn man gesehen hat, wie das vorher verlaufen ist. War das absehbar? Also konntet ihr Wochen vorher schon in der Gewissheit warten, sage ich mal, dass ihr wisst, okay, Anfang April wird irgendwann wieder Normalität einkehren? Oder warst du irgendwann im März überrascht, als es dann hieß, okay, wir gehen jetzt Schritt für Schritt irgendwie in die Normalität über? War das gar nicht so erwartbar?
Am Anfang habe ich gedacht, das wird sich eine ganze Weile hinziehen, bis hier wieder Normalität einkehrt. Und dann ging das doch tatsächlich überraschend schnell. Also Anfang April, als dann die Pools auch wieder aufgemacht haben, die Fitnessstudios, die ganzen Malls etc., als auch die Subway genauso voll war wie vor Chinese New Year, bevor das quasi ausgebrochen ist, da war eigentlich klar, jetzt sind wir mehr oder weniger zurück in der Normalität. Auch die Geschäftsreisen fangen so langsam wieder an. Da gibt es noch kleinere Restriktionen, aber es ist überschaubar. Das ging dann tatsächlich schnell, hat mich überrascht. Und um auf den Triathlon zurückzukommen, haben wir uns natürlich gefragt, ob wir dieses Jahr überhaupt nochmal an der Startlinie stehen und sind ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass dieses Jahr irgendeine Sportveranstaltung in China stattfinden würde.
Jetzt ist es ja so, du hast oder ihr habt den Triathlon gemacht. Ich glaube, 300 Teilnehmer waren es maximal vorgesehen auch dann als oberes Limit. Hast du in der Zeit dann zwischen dieser Phase und dem Wettkampfgeschehen letztes Wochenende überhaupt trainieren können?
Wir haben eigentlich tatsächlich, wenn man das Schwimmen mal ausgrenzt, was jetzt eh nicht so meine Lieblingsdisziplin ist, also nach Frank komme ich da definitiv nicht, nach Simon aber auch nicht. wenn man das mal ausgrenzt, dann haben wir normal durchtrainiert, weil das Laufen ging eigentlich auch während der Quarantänezeit, man durfte immer mal wieder raus, sollte sich nicht zu lange draußen aufhalten, dann hat man das halt für den Lauf genutzt. Und das Fahrradfahren haben wir Indoor gemacht natürlich, wir haben unsere Indoor-Trainer hier und als es dann wieder rausging, sind wir rausgegangen und mit Anfang April konnten wir auch ins Schwimmtraining wieder einsteigen. Also wir haben mehr oder weniger, wenn man das Schwimmen rausnimmt, komplett durchtrainiert, ja, muss man schon so sagen.
Jetzt haben wir auf unserer Website ja die Bilder von der Veranstaltung, die du uns zur Verfügung gestellt hast, auch schon gezeigt.
Die verlinken wir auch nochmal unten drunter.
Genau, die Leute, die das noch nicht gesehen haben, können sich das nochmal anschauen. Nun sieht das wirklich echt malerisch aus. Also ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Da ist nichts zu sehen vom irgendwie Großstadt drumherum und irgendwie ist es, glaube ich, schwer begreifbar für die Leute, die das nicht kennen oder auch nicht vor Ort sind, wie man das jetzt einschätzen muss vom Vergleich her, du als jemand, der sagt, normalerweise in der Großstadt und früh raus und dann einen Wettkampf macht, der gefühlt so weit draußen ist. Also wo hat das stattgefunden? Seid ihr da einmal quer durchs halbe Land so ungefähr oder ging das doch relativ schnell? Was für ein Event war das?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Und im Prinzip sind wir fast von Hamburg nach München gefahren. So muss man sich das vorstellen. Also in China finden eigentlich keine Rennen wirklich in der Großstadt statt oder auch nur in der Nähe einer Großstadt. Die sind in der Regel eigentlich im ländlichen oder gegebenenfalls noch in irgendwelchen Forest Parks oder so. Aber die sind eigentlich immer im Grün. Auch der Shanghai Ironman zum Beispiel hat mit Shanghai nicht viel zu tun, sondern ist sehr weit außerhalb, sind ungefähr 2 Stunden, ist auf einer großen grünen Insel. Ist auch super schön, das Rennen. Kann ich jedem nur empfehlen, da hinzukommen. Aber die Erwartungshaltung sollte nicht sein, man macht einen Ironman in Shanghai. Das ist einfach Realität. Und bei dem Rennen jetzt speziell, das ist an einem riesen See, der Thousand Island Lake übersetzt. Ist halt im Prinzip eine alte Stadt, die vor vielen Jahrzehnten mal komplett geflutet wurde, die auch unter Wasser noch existiert im Prinzip. Und es gibt einfach unglaublich viele kleine Inseln, mehr als 1000 halt im Prinzip. Und ist landschaftlich einfach traumhaft schön. Also ist nicht stark besiedelt, hat mit Großstadt nichts zu tun, ist super grün. Habt ihr auf den Bildern gesehen? Ich denke, die Bilder sind schon ziemlich beeindruckend, aber wenn dann noch die Sonne rauskommt, dann sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. Es ist einfach eine traumhaft schöne Gegend, kann man nicht anders sagen. Also ist fast unvergleichbar mit vielen anderen Orten dieser Welt, die ich schon gesehen habe. Aber es ist auch relativ weit weg von Shanghai, um auf deine Frage zurückzukommen. Also mit dem Auto fährst du da 5, 5,5 Stunden hin. Mit dem Schnellzug kommst du in 2, 2,5 Stunden hin. Ist dann aber auch nicht ganz convenient, was dann den Transport der Fahrräder etc. angeht. Aber man nimmt schon einiges in Kauf. Ist so, ja. Man muss dann halt ein langes Wochenende draus machen oder einfach noch ein paar Trainingseinheiten mit einschieben und dann passt das.
Ja, das war eine Sprintdistanz. Ich glaube, da hat auch nur eine Sprintdistanz stattgefunden, richtig?
Genau, das war eine Sprintdistanz, weil das sollte erstmal nur ein kleiner Wettkampf sein, maximal, ich glaube, 250 Teilnehmer, ja, ich glaube 250, überschaubares Feld, als lokales Rennen auch programmiert, also kein internationales Rennen, was in China gerne gemacht wird, um dann halt auch so ein bisschen die Gelder zu lockern für die Veranstaltung. Ja, und war auch ein bisschen abseits von dem normalen Rennort, wo dieses Rennen normalerweise stattfinden würde, also war alles ein bisschen anders. Aber war eine tolle Veranstaltung, kann man nicht anders sagen.
Gab es denn besondere Grundvoraussetzungen, um da starten zu dürfen? Also was wurde alles an Sondermaßnahmen eingeleitet, jetzt aufgrund der aktuellen Situation?
Ja, es war ehrlich gesagt nicht allzu viel. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Wir haben hier, also jeder, der hier in China unterwegs ist, hat im Prinzip so eine Art Antivirus-Code. Da musste man sich einmal registrieren mit seinem Passport. Da gibt es unterschiedliche Kriterien, was für einen Code man dann bekommt. Also es ist halt ein grüner, ein gelber oder ein roter, im Prinzip Ampelsystem. Und in Abhängigkeit davon, ob man den Virus hatte oder hat oder mit Leuten in Kontakt war oder aus welcher Provinz man kommt, aus welcher Stadt, wird man halt entsprechend klassifiziert. Und die Farbe kann sich auch ändern. Also wenn ich heute zum Beispiel noch, wenn ich jetzt morgen nach Wuhan reisen würde für eine Geschäftsreise, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass ich hinterher nicht mehr den grünen Code habe. Und die einzige Voraussetzung war, der Code musste grün sein. Ansonsten hätte man dann im Rennen nicht teilnehmen dürfen. Mhm. Ansonsten war das ein ganz, ganz normales Rennen, von vorne bis hinten. Also ich höre ja auch immer einen Podcast und die ganzen Stories und was in Deutschland, Europa alles so geplant ist, wie man dann die Wechselzonen macht und den Ablauf und den Start und all diese Geschichten. Es hört sich ja teilweise auch sehr vernünftig, ist natürlich alles sehr vernünftig, keine Frage, aber es hört sich auch sehr abenteuerlich an und auch teilweise ein bisschen fremd. Und ich hatte das hier auch erwartet, aber es ist nicht so gekommen. Also wir haben hier ein ganz normales Rennen veranstaltet im Prinzip.
Ich kenne Sportveranstaltungen aus China so in der Regel, dass das Problem, was die deutschen Veranstalter alle beklagen, genug Helfer zu bekommen, da überhaupt keine Rolle spielt, weil Helfer werden da einfach hin abgeordnet. Ja? Die kommen dann aus irgendwelchen Kasernen oder sowas. War das auch so jetzt, dass da unheimlich viel Helfer standen oder war das anders, weil auch das angepasst werden musste oder weil vielleicht gerade das angepasst werden musste, weil man nicht so viele Menschen auf einen Schlag zusammen haben wollte oder war auch das komplett fern?
Nee, auch das war eigentlich komplett fern. Also die Anzahl der Helfer war relativ normal. Man hat das Rennen, glaube ich, bewusst so ein bisschen ins extrem ländliche gesetzt, weil da halt auch ganz, ganz wenig Zuschauer gewesen sind. Es waren im Prinzip wirklich nur die Athleten plus ein paar Anwohner und vielleicht noch ein paar Freunde oder Familienmitglieder, die mitgekommen sind. Aber es war jetzt keine Massenveranstaltung in dem Sinne.
Weißt du die Hintergründe, wer jetzt das Rennen letztendlich dann veranstaltet hat? Ging es darum, mal zu gucken, kann Sport wieder funktionieren oder war es ein Verein, der sich eine neue Location gesucht hat oder was steckte dahinter an Organisationspower?
Genau, also das Rennen wurde veranstaltet vom Shanghai Triathlon Club, das ist der größte Verein in China und die machen oder die veranstalten im Jahr so zwischen 6 bis 10 Rennen, alle so in der Nähe von Shanghai und ja, die wollten, glaube ich, einfach die Triathlon-Saison wieder bringen und haben es so in die Wege geleitet, dass sie das als Testwettkampf für die Asia Games nächstes Jahr auch genutzt haben, weil die sollen genau an dem Ort stattfinden, unter anderem auch Triathlon, neben vielen anderen Sportarten und haben gesagt, okay, wir machen nur ein kleines Rennen, wir machen kein internationales Rennen und wir wollen einfach mal wieder gucken, wie eine Sportveranstaltung in der Corona-Krise oder nach Corona und das kann man oder darf man vielleicht so noch nicht sagen, funktionieren kann. Haben sich das von der Regierung absegnen lassen, haben das okay bekommen und haben es durchgeführt und hat wunderbar geklappt.
Wachsame Beobachter unserer Bildergalerie mit den Fotos konnten feststellen, theoretisch, dass jeder Teilnehmer beim Schwimmen eine Boje hatte. Nun ist es aber so, dass das nicht irgendwie an Sondergenehmigungen oder Voraussetzungen geknüpft war, sondern das ist bei euch gang und gäbe, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, Das kommt aber so ein bisschen drauf an. Also es gibt tatsächlich Rennen, wo jeder Teilnehmer eine Boje tragen muss. Also egal, ob du 1,5 Kilometer in 21 Minuten schwimmst oder deine 50 Minuten brauchst, dann musst du die Boje einfach tragen. Das ist dann eine Sicherheitsvorgabe und das ist vom Veranstalter und von der Regierung im Prinzip so vorgegeben. Dann gibt es viele Rennen, wo es quasi zur Wahl gestellt wird. Und die meisten Chinesen, die noch relativ frisch mit dabei sind, die sagen dann, ich trage die Boje einfach aus Sicherheitsgründen. Aber ich bin auch schon mal mit so einer Boje geschwommen. Man merkt es im Prinzip nicht. Du ziehst sie hinter dir her und du merkst es einfach nicht.
Mhm. Ja, das fand ich auf jeden Fall spannend. Also das konnte man auf den Fotos da gut sehen. Und da kam natürlich aufgrund der aktuellen Lage sofort die Frage auf, irgendwie ist das jetzt eine Ausnahme oder wird das immer so gemacht? Aber dann teils, wie du gerade gesagt hast. Jetzt natürlich
teils, genau.
Ja. Wie ist es dir denn jetzt persönlich im Rennen ergangen? Also vielleicht einmal das Ergebnis, wie du dich so gefühlt hast und einmal so eine Gesamteinordnung, vielleicht auch mit dem Abgleich, mit welcher Erwartungshaltung du vorher reingegangen bist und was am Ende dabei rausgekommen
Dein
ist.
Dein Wettkampferlebnis für alle, die hier in Deutschland nicht mehr wissen, wie sich sowas anfühlt.
Genau.
Ja, es war ehrlich gesagt, war ein super, wenn ich das so sagen darf, super geiles Erlebnis. aus ganz vielen Gründen. Zum einen war es einfach toll nach so langer Zeit. Also wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr mal wieder in der Startlinie stehen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Gerade in China haben wir nicht damit gerechnet. Und wir haben nicht die Möglichkeit auszureisen im Moment. Aber wenn wir ausreisen, können wir nicht wieder einreisen. Wir müssen also quasi auf das Wettkampfgeschehen in China setzen. Das war die erste große Überraschung, dass es überhaupt stattgefunden hat. Ja, und dann stehst du an der Startlinie und dann fragst du dich, machen wir jetzt wirklich ein Rennen oder machen wir eine andere Trainingseinheit? Weil wir haben jetzt, sag ich mal, 6 bis 8 Monate nur trainiert. und ja, wir machen es natürlich die meisten von uns in erster Linie aus Spaß. Aber sicherlich ist irgendwo auch ein Wettkampfgedanke mit dabei und dann musst du den Schalter halt umlegen und dann denkst du dir, geil, jetzt können wir wieder ins Wasser reinspringen und jetzt geht's gleich los. Und dann hat es einfach riesig Spaß gemacht. Also einfach mal wieder Vollgas zu geben. Ich meine, ich mache nicht so oft eine Sprintdistanz, um mal alles rauszuhauen. Ja, es war ein cooles Erlebnis und ja, bin Dritter geworden. Also ich kann mich mit dem Ergebnis auch nicht beklagen. Das war alles gut. Von daher, war echt prima.
Bester Deutscher?
Und ich hoffe und wünsche euch, dass es euch bald auch wieder so ergeht. Bester Deutscher nicht, weil der beste Deutsche ist hier, wie soll ich sagen? Es ist ein Deutscher, wie du sagst. Das ist ein Seriensieger. Also, wir haben den Deutschen Peter Wolkowitsch, mein Trainer auch, der gewinnt hier im Prinzip jedes Rennen in China.
Das wäre mal unfair. Eigentlich. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Dritter ist doch, da kann
ja,
man
aber erleben. Da waren aber auch 8 Minuten dazwischen.
Das hättest du doch nicht sagen müssen jetzt. Da hat doch niemand nachgefragt.
Man muss das in Relation setzen.
Das ehrt dich als Sportsmann. Hast du dir schon Termine ausgucken können, wie es denn weitergeht? Also gibt es jetzt in irgendeiner Form bei euch schon eine Planungssicherheit? Das ist ja etwas, worüber wir seit Wochen und Monaten immer sehr vertieft sprechen, weil das bei uns eben gar nicht gegeben ist. Also sowohl bei kleinen Veranstaltungen als auch bei großen Veranstaltungen. Sieht das bei euch anders aus? Also kannst du jetzt schon sagen, du machst am 11.10. irgendwie noch ein Rennen oder was ist die Planung da gerade?
Ja, also wir haben jetzt tatsächlich in 3 Wochen das nächste Rennen vom gleichen Veranstalter. Das ist dann auch ein Rennen, was die letzten Jahre schon stattgefunden hat. 2,5 Stunden von Shanghai entfernt. Auch ein super schönes Rennen. Ich schicke euch auch gerne wieder ein paar Bilder zu. sieht fast ähnlich aus. Ist eine riesen Parkanlage. Du fährst, ist eine olympische Distanz. Du fährst viermal 10 Kilometer. Quasi um den See drum, eine Art Allee im Prinzip, super schön, auch ein toller See, tolle Laufstrecke in der Parkanlage. Das wird das nächste Rennen sein, ist dann aber auch erstmal das letzte für die nächsten Monate, weil dann hier im Juli, August eigentlich immer Sommerpause ist, es ist einfach zu heiß und zu warm, man kann hier keine Rennen veranstalten. Und dann geht es hoffentlich im September, Oktober weiter, müssen wir mal schauen. Dann kommen normalerweise die ganzen Ironman-Rennen, die auch verschoben worden sind. Mhm. Wobei da wahrscheinlich ein großes Fragezeichen hintersteht, weil die werden sicherlich Probleme haben, das als internationales Rennen zu machen dieses Jahr. Und Challenge hat noch 1, 2 Rennen und die lokalen Rennen gehen dann auch weiter. Und auf die lokalen Rennen setzen wir halt im Moment.
Aber das sind auch die, wo bisher schon vielleicht dann durchgeklungen ist, alles wird erstmal Stand jetzt normal stattfinden. Also ihr könntet theoretisch langfristige Planung schon aufnehmen für, was weiß ich, September, Oktober, November.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, für die lokalen Rennen können wir das auf jeden Fall machen. Also die jetzt, sage ich mal, lokal veranstaltet werden, wie vom Shanghai Triathlon Club. Mhm. Für die Ironman-Rennen oder Challenge ist ein großes Fragezeichen hinter, weil Stand heute sieht es wahrscheinlich so aus, dass China bis Anfang Mitte Oktober eine Einreisebeschränkung hat für Ausländer. Das heißt, wer keinen chinesischen Pass hat, kann nicht einreisen. Das betrifft uns auch. Wenn wir ausreisen, kommen wir nicht wieder rein. Wenn sie das tatsächlich aufrechterhalten bis dahin, dann wird es, glaube ich, vor allem in dieser ziemlich eng werden, in China einen Rennen zu veranstalten.
Mhm. Du hast die Asienspiele erwähnt. Da gibt es aus meiner Erinnerung Sportarten, von denen hierzulande noch nie jemand irgendwas gehört hat. Das sind oft so Kampfsportarten und sowas, die Nationalsport sind im fernöstlichen Raum, aber hier keine Rolle spielen. Welche Rolle spielt der Triathlon da insgesamt?
Der Triathlon an sich, würde ich sagen, wird hier von Jahr zu Jahr populärer. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt immer mehr Laufveranstaltungen. Dann das Fahrradfahren wird populärer und irgendwann kombinierst du die zwei, drei Dinge und dann hast du einen Triathlon im Prinzip. Schwimmen ist sowieso ein großes Ding in China. Wenn auch nicht unbedingt immer positiv.
Ja, doch, sehr
positiv. Ja. Der Mann mit dem Hammer ist nicht nur im Ausdauersport.
Ja, genau. Aber nein, der Triathlon wird immer populärer. Also die Chinesen sind total infiziert von der Sportart. Sicherlich alles getrieben auch von der lokalen Ausländer-Community irgendwie. Dann durch Ironman natürlich auch ganz stark und dann die lokalen Wettbewerbe, die auch super organisiert sind. Ja, muss man schon sagen. Also das ist absolut im Kommen und das wirklich. Und bei den Chinesen muss man auch ganz ehrlich sagen, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen. Ich meine, wenn ich in Deutschland zu einem Wettkampf fahre, dann hat ja mittlerweile jeder eigentlich die beste Ausrüstung. Ja? Also das beste Fahrrad, den besten Fahrradhelm, die Schuhe, den Neoprenanzug und alles. Aber wir denken vielleicht so ein paar Monate oder Jahre darüber nach, wann wir anfangen zu investieren. Aber die Chinesen, die kommen zum ersten Rennen und haben das komplette Equipment dabei. Mhm. Da spielt Geld teilweise keine Rolle. Also auf die Materialschlacht würde ich mich hier nicht unbedingt einlassen wollen.
Ja, okay. Werden wir das irgendwann auch auf Hawaii sehen? Das Triathlon?
Ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich ein paar, ich weiß gar nicht wie viel, müsst ihr jetzt drüber nachdenken, vielleicht 5 bis 10 sehr, sehr starke Chinesen. Sehr, sehr stark immer noch lokalen, das heißt die ganzen Ausländer mit eingeschlossenem Kontext, wo auch ein paar sehr, sehr starke Leute dabei sind. Ist eine interessante Frage, kann ich dir nicht sagen, aber dann glaube ich, würde ich sagen, 15 Jahre wird sicherlich noch dauern. Ja.
Wir sind sehr
aber
gespannt.
Was man dazu sagen muss, die Chinesen, die ticken halt so, wenn die sich was vornehmen und wenn die erstmal, sage ich mal, Spaß an der Sache gefunden haben und wenn die ein Ziel haben, dann wird das unerbittlich nachverfolgt. Also ist nicht auszuschließen, dass man irgendwann auch Chinesen auf Hawaii sehen wird, die vielleicht mal vorne mitspielen.
Und Japan hat es vorgemacht. Vor 2 Jahren ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der erste Profiathlet im Männerfeld auf Hawaii ein japanischer Profiathlet bei den Herren gestartet. Also da, wenn sich die Chinesen daran ein Beispiel nehmen, dann dann sehen wir das vielleicht auch in den nächsten Jahren.
Ja, ich weiß noch, dass Yong von Sportshop Triathlon und der Marke Cao Su aus Köln, der wollte den chinesischen Rekord auf der Ironman-Distanz aufstellen in Klagenfurt damals. Da lag der so bei 9 Stunden 30, aber ich glaube inzwischen hat Yong nicht mehr das 9 Stunden 30 Potenzial und der chinesische Rekord ist auch besser geworden. Yong, wenn du das hörst, ruf mich an, stell mich auf.
Ich glaube, ich habe ihn sogar kennengelernt letztes Jahr. Er war nämlich bei einem lokalen Rennen da und hat versucht, Basu hier zu promoten. Und wir haben tatsächlich, und das muss man auch mal sich vor Augen führen, jeder Finisher hat bei dem Rennen von Basu einen riesen Triathlon-Rucksack geschenkt bekommen. Quasi eine Art Finisher-Shirt oder Finisher-Rucksack. Dann kriegt man auch so ein bisschen ein Bauchgefühl dafür, was hier teilweise, sage ich mal, für Subventionen hinterstecken. Mm. Da gibt es ein Finisher-Shirt, eine Medaille, einen Rucksack, da gibt es teilweise noch Preisgelder. Also ich habe hier internationale Triathleten kennengelernt. Letztes Jahr war Paul Schuster zum Beispiel hier bei einem Rennen, habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht und unterhalten. Der konnte es gar nicht glauben, dass er im Prinzip bei einem lokalen Rennen in China theoretisch mehr Preisgeld verdienen könnte als bei Ironman in China.
Ja, krass, ja. Wir verteilen ja jedes Jahr auf Hawaii bei der Nationenparade unsere Triathlon-Caps. an die deutschen Teilnehmer und das hat ein Chinese entdeckt und auf einmal stürzten sich die ganzen Chinesen da drauf, weil da Made in China drin stand. Die fanden die so toll. Ah. Ja, ach, schön, dass die Triathlon-Community dort so lebt und dass ihr schon in manchen Bereichen einen kleinen Schritt weiter seid als wir. Das hört sich sehr spannend an. Also ich hätte jetzt fast Lust, dieses Jahr darf man nicht einreisen, aber irgendwann mal wieder in China Triathlon zu machen. Habe ich schon Triathlon mitgemacht, habe ich noch nicht.
Ja, das wäre doch mal was.
Ja. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Da gibt es unglaublich viele schöne Rennen. Wenn es zeitlich passt und ins Budget, vielleicht kriegen wir doch irgendwas gedreht, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, es wäre eine tolle Erfahrung für euch. Würde sicherlich auch helfen, den Triathlonsport nicht nur in China, aber vor allem auch in Europa populärer zu machen. Weil die Rennen hier sind teilweise wirklich klasse.
Hört sich sehr schön an. Hört sich sehr spannend an. Björn. Danke dir fürs Gespräch. Du hast jetzt schon Abendzeit.
Genau, ja. Aber ich habe nichts mehr vor. Ich war schon im Becken.
der nächste Neidpunkt.
Ja, genau.
Heute mal pünktlich Feierabend gemacht. Erst die Schwimmerei durchgezogen und dann das Telefonat mit euch. Also von daher, jetzt wird nur noch gegessen und dann kann ich den Abend in Ruhe ausklingen lassen.
Wobei Schwimmbad in China, da habe ich immer ein Bild vor Augen. Da gab es ein Video, was viral ging. Das war so ein Wellenbad, wo Millionen Chinesen in so Schwimmreifen drin waren und dann kamen die Wellen und man hat nur diese Menschenwelle gesehen und überhaupt kein Wasser mehr gesehen.
Ich glaube, das sind die Kohle von Björn Schwimmt.
Nee, tatsächlich nicht. Also, aber ist schon richtig, die Pools sind normalerweise extrem überlaufen, man muss schon wissen, wo man hingeht. Wir haben das Glück, wir haben ein Fitnessstudio vor der Tür, 25 Meter Pool, der ist in der Regel immer leer. Ich will euch jetzt nicht neidisch machen oder andere Freunde in Deutschland, aber ich glaube, die Schwimmbedingungen, die ich mittlerweile hier habe, sind besser als früher in Göttingen. Von daher kann ich mich nicht beklagen.
Ganz wunder Punkt, gerade was seid ihr verziehen.
Genau. Ja, wunderbar. Ach, das war schön zu hören, wie es euch da geht. Das war auf jeden Fall auch Werbung für das Sportland China.
Ja, also
das hoffe ich, ja.
Ja, definitiv. Also ich glaube, so wie sich das raushört, jeder, der die Chance hat, vielleicht auch da den Triathlon-Sport besser zu verstehen, zu erleben, so wie du das sagst, gibt es ja definitiv auch einige Unterschiede. Und das mal an der eigenen Haut zu erfahren, scheint eine lohnenswerte Erfahrung zu sein auf jeden Fall. Also vielen Dank für die ganzen Einblicke.
Genau, meine letzte Frage ist noch, was ist deine Perspektive so? Du sagst, momentan möchtest du gar nicht ausreisen, weil du nicht wieder reinkommst. Du wirst länger dort bleiben vor Ort?
Genau, also wir haben einen Vertrag hier bis Ende nächsten Jahres, also wir sind noch mindestens anderthalb Jahre hier. Ausreisen geht im Moment nicht, also die Perspektive ist nicht da. Wir bleiben erstmal, bis Ende des Jahres sind wir jetzt in China, dann hoffen wir, dass wir für Weihnachten mal wieder zurück in die Heimat können. Sportlich nehmen wir jedes Rennen mit, was wir hier bekommen können. Hatte mich für Taupo qualifiziert, Taupo fällt aus. Von daher müssen wir mal gucken, was damit passiert. Ja, und dann schauen wir mal.
Ja. Alles Gute für das, was kommt. Ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es war großartig, mal was zu hören von euch.
Ja, hat mich gefreut, mal live dabei zu sein. Normalerweise seid ihr immer mein Programm mittwochmorgens in der Metro oder mittwochabends auf der Rolle. Ich weiß nicht, ob ich mir diese Episode selbst anhören kann. hat mich gefreut. Ja,
und ja, umso schöner, dass es auch immer geklappt hat.
Sehen wir uns irgendwann mal in China.
Vielen Dank. So machen wir es, das wäre schön. Vielen Dank fürs Gespräch und dir dann in dem Fall gute Nacht später.
Alles Gute.
Ja, danke schön. Euch noch einen schönen Tag, vielen Dank und bleibt gesund und sportlich.
Gleichfalls.
Danke.
Ja, Dankeschön.
Mach's gut, ciao.
Alles klar, bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.
So, ja, sehr schön. Also, was halten wir fest? Das Internet ist in China, in Shanghai, besser als in Hannover. Und das war wahrscheinlich die teuerste Episode von Carbon und Laktat aller Zeiten.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja. Ja, großartig, ne? Also.
Ja, total. Also da so einen Einblick mal zu kriegen, finde ich extrem faszinierend. Also mit allen Facetten. Also Björn hat ja jetzt gerade wirklich viel abgedeckt. Also so vom zeitlichen Verlauf, von den sportlichen Unterschieden, von der persönlichen Wahrnehmung und Einordnung vom Triathlonsport generell im Vergleich zu anderen Sportarten. Der Trend, dass es doch eher wie Ausdauersport generell auch im Kommen ist. Sehr, sehr spannend alles. Also kriegt man, wie schon vorher gesagt, richtig Lust, das mal selbst auszuprobieren.
Hat Spaß gemacht. Wie kriegen wir jetzt von daher die Kurve zu Virtual Races hier zu landen? Nein, wir haben noch ein paar Themen auf der Liste. Du hattest vorhin schon erwähnt, das Experiment Hallig-Dreathlon, was wir vorhaben, wo ich dir nach wie vor die Daumen drücke für die Warteliste. Das hat ja etwas von Super League und auch bei der Super League tut sich etwas Neues.
Ja, genau. Also jetzt wurde gestern ein neues Rennformat angekündigt, was die Super League betrifft. Stattfinden soll das Ganze auf Swift, also es betrifft nur Radrennen. Das Interessante daran, weil das sind ja nun Formate, die haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten häufiger gesehen, ist zum einen, es soll ein ziemlich hohes Preisgeld geben. Vielleicht ist das so hoch, dass es bewusst noch nicht genannt wurde per Zahl oder eben umgekehrt, dass erstmal die Werbetrommel gerührt wird, bevor bekannt gegeben wird, dass es vielleicht doch gar nicht so extrem ist. Also es soll wortwörtlich soll es um ein sehr hohes Preisgeld gehen. Die genaue Summe steht eben nicht fest bisher. Aber das Format ist eigentlich ganz interessant, weil es gibt unterschiedliche Wertungen, aber unter anderem auch nach Nation. Also die Athleten treten mehr oder weniger für ihr Land an und das sind dann 4 bis 5 Leute, also ich glaube 5 nehmen immer teil, 4 werden gewertet oder 5 macht das Team aus, 4 nehmen teil und die besten 2 kommen in die Teamwertung und dann gibt es neben der Teamwertung Einzelwertungen, es gibt Zwischenwertungen für Zwischensprints, also das Ganze eben mit Triathleten, Kurzdistanz-Elite, Brownlees sind dabei, Vincent Louis ist dabei, alle Norweger sind dabei und für Deutschland unter anderem, wenn ich das gesehen habe, Frederik Funk, Simon Henseleit, Maximilian Sperl und als Zusatz, es gibt glaube ich so 2, 3 Ausnahmen, was die Nation angeht, weil einige Nationen kein komplettes Team zusammengekriegt hätten. Torben Nix Madsen, das ist ein ganz junger Däne, der auch für das deutsche Team startet jetzt bei dieser Rennserie, die umfasst im Übrigen 3 Rennen bei den Männern und 2 bei den Frauen. Start ist diesen Donnerstag und dann immer an den darauffolgenden Donnerstagen. Zuerst die Männer, dann die Frauen, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das wird interessant mit anzusehen. Also das sind so Distanzen von natürlich dann virtuell 25 bis 30 Kilometer. Also es ist relativ schnell vorbei. Gute halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Und ja, wird halt interessant zu sehen, was da passiert, wenn es dann wirklich um was geht, sprich in dem Fall dann um Geld. Oder wie sich dann vielleicht auch so ein taktisches Rennen gestaltet, wenn man dann eben zusammenarbeitet im Team, weil es dann um was geht. Wir haben ja sogar mit Frederik Funk hier im Podcast mal drüber gesprochen, was denn wäre, wenn es für diese Swift-Serie, die es zwischenzeitlich gab und gibt, immer am Mittwoch, wenn es da Geld geben würde, ob das nochmal jetzt in dieser Zeit eine andere Gewichtung hätte. Da hat er ja auch gesagt, er würde das gar nicht so gut finden. Jetzt mit der Teamwertung, ein bisschen anderes, neues Rennformat, wird es wahrscheinlich doch ganz interessant, wie sowas ausgeht, eben weil dann vielleicht auch viele andere, ich habe gerade auch schon gesagt, bei den Deutschen ja auch unter anderem junge Athleten dabei, die auch sonst im regulären Rennkalender nicht unbedingt auf Größen wie die Brownlee-Brüder treffen beispielsweise, eben auch mal die Möglichkeit sowas, wenn dann auch nicht irgendwie face-to-face und auf der Rennstrecke draußen zu erleben, aber dann in der heutigen Zeit oder jetzt gerade so gut wie es geht, dann eben trotzdem virtuell. Ja, es hört sich zuerst erstmal ganz, ganz spannend an. Natürlich alles unter der Prämisse, man muss aus der jetzigen Situation gerade das Beste machen, sich neue Sachen überlegen. Das ist eben ein weiterer Schritt. Könnten wir auch gut vorstellen, dass das eben mit den Regularien auch so kontrolliert wird, dass man eben bestimmten Rollentrainer haben muss, dass man das Gewicht angeben muss und das alles kontrolliert wird. Und wer weiß, vielleicht, wenn die erste Austragung rum ist, die findet diesen Donnerstag statt, kriegen wir das auch hin, nächste Woche mal mit jemandem über erste Erfahrung zu sprechen. Können wir mal schauen, ob das funktioniert und was dann Leute dazu sagen, die daran beteiligt sind.
Ja, ja. Also langweilig wird es momentan nicht, wenn man sich denn für die Formate interessiert. Also eigentlich kann man fast jetzt jeden Tag Triathlon-Profis bei der Arbeit beobachten.
Ja.
Die kommen gar nicht mehr zu den ruhigen Einheiten, wenn die alles mitmachen, was angeboten wird an Rennen. Ist manchmal schon fast schwer, den Überblick da zu behalten. Echte Rennen gibt es aber auf der Straße, auch wenn sie teilweise selbst organisiert sind. Über Richard Murray haben wir schon gesprochen, seinen 5000 Meter
ja, genau.
Race, Das war selbstorganisiert.
Genau, ja. Genau. Und ist auch allein gelaufen, also hinter einem Fahrrad her. Aber ich habe sogar noch mal einen anderen Podcast mit ihm gehört. Da hat er gesagt, er hat es sowohl über Google Maps ausgerechnet, als auch vorher die Strecke abgelaufen und mit einem Messrad gemacht. Also so wie ich auch meine 3 Kilometer vermessen habe. Also genauer kann man es nicht machen, auch wenn an vielen Stellen da gesagt wurde, das kann ja eigentlich gar nicht sein so schnell. Er hatte dann aber auch mal erwähnt, er ist mit 15 Jahren schon unter 16 Minuten auf 5 Kilometer gelaufen. Damals auf der Grasbahn in Südafrika, barfuß ohne Schuhe. Also ja, mittlerweile ist er über 30, das sind schon ein paar Jährchen Erfahrung, vielleicht kommt dann da doch einiges zusammen. Aber warum wir über ihn sprechen, ist eben, jetzt hat er sich nochmal ein Zeitziel vorgenommen, auf der gleichen Strecke, eben dann nicht ganz so lang, auch vermessen will er diesen Samstag 3 Kilometer laufen, unter 8 Minuten.
Das ist mal,
also ein 2,40er Schnitt, beziehungsweise ganz leicht drunter dann. Und das ist dann schon, ja, also nicht Weltklasse beim Laufen, aber fehlt da nicht viel. Also das ist, wäre wirklich sehr, sehr beeindruckend und erstaunlich. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch darüber gesprochen, dass Christian Blumfeld und Gustav Iden als Teil einer Intervalleinheit am Ende 3000 Meter nochmal all out gelaufen sind. Das war dann 8:11 und 8:12. Also ja, auf der Bahn, nicht auf der Straße und mit enormer Vorbelastung. Also die würden auch sicherlich in diesen Bereich kommen, aber das dann mal eben so im Training umzusetzen. Ich habe mir das bei Strava nochmal angeguckt, bei Richard Murray. Der ist in den letzten Monaten Umfänge im Laufen oder hat Umfänge hingelegt im Laufen zwischen 60 und 70 Kilometern. Das ist nicht besonders viel. Also das macht das Ganze eigentlich umso erstaunlicher oder bewundernswerter. Noch hat er es ja nicht geschafft, aber die 5-Kilometer-Zeit spricht ja auch schon für sich. Es gab so ein paar, ich sag mal, gehässige Kommentare, als er das angekündigt hat bei Social Media. Haben halt logischerweise, war für mich auch eigentlich somit die erste Frage, gefragt, warum machst du es nicht auf der Bahn? Ich meine, da ist es ja, wäre es ja dann sogar quasi offiziell, könnte man ja in Komplettzeit irgendwie filmen, dann könnte man das eventuell sogar anrechnen lassen oder so, ja wahrscheinlich nicht, aber klar wäre dann wahrscheinlich nochmal eine höhere Genauigkeit gegeben als jetzt so, auch wenn man das dreifach vermisst und dann haben einige Leute und einige davon waren auch Nachwuchsathleten in der Elite, ich nenne es gerne Namen, aber kann man ja sehen, haben dann so geschrieben, ja weil das zu genau wäre. Also er hat wahrscheinlich damit trotzdem noch nicht alle überzeugt, dass das so gestimmt hat, aber ja, mehr kann er dann glaube ich nicht machen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber ja, es ist sehr faszinierend alles gerade. Also die Leute, die da jetzt so einen Abstecher wagen und das auch öffentlich dann bekannt geben, was sie so in der Lage sind zu leisten, gerade die Kurzdistanzler, immer wieder bewundernswert.
Ja. Also Schritt 1 war ja das virtuelle Radrennen auf Swift und Groovy und so weiter. Jetzt geht das Ganze beim Laufen los und da haben wir die letzten Tage immer wieder Nachrichten bekommen, in der Leichtathletik möchte man deutsche Meisterschaften durchführen, ohne Zuschauer und ohne Laufen.
Ja, und einige deutsche Meisterschaften halt auch nicht. Also das war ja mein quasi noch sportliches Saisonhighlight für dieses Jahr, was ich mir noch ausgeguckt hatte, 10 Kilometer Deutsche Meisterschaft auf der Straße am 20.09., das wäre in Uelzen gewesen, ist auch nicht so weit weg in Niedersachsen, irgendwie nur 2 Stunden Anfahrt, sonst findet die halt häufig im Süden statt, das ist dann doch schon deutlich weiter. Darauf hätte ich mich sehr gefreut, das hätte mich auch noch so ein bisschen motiviert und wäre auch noch ein bisschen hingewesen und so. Wurde jetzt auch am letzten Wochenende abgesagt, es wird dieses Jahr im Laufsport auch keine deutschen Meisterschaften mehr auf der Straße geben. Und eben die Leichtathletik-DM, ja, da wird sich ja bemüht, einen Alternativtermin zu finden am 8. und 9. August in Braunschweig und dann eben mit verschärften Auflagen, was dann bedeuten würde, keine Events, die gemeinsam angefangen und beendet werden. Das betrifft dann eben die Laufevents, wo man dann in der Gruppe läuft. Das lässt sich da ja auch überhaupt nicht verhindern. Ja. Es wären dann eben da 1500 Meter, 5000 Meter und Hindernisläufe. Und ja, das ist und dazu kommt dann das, ich glaube die längste Strecke in dem Fall wären dann 400 Meter Sprint gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
Im Normalfall ja, und so wie ich es gehört habe, sollen die 800 Meter auch gelaufen werden, aber auch genau. Mit Kurvenvorgabe, das heißt jeder bleibt in seiner Bahn.
Genau, das wollte ich gerade nämlich auch sagen. Das einzige Event, was dann über Sprints hinausgehen würde, nämlich Mittelstrecke, bei 1500 wird es eben nicht gehen, wie gerade schon gesagt, weil da wird dann irgendwann zwangsweise in der Gruppe gelaufen und nicht jeder auf seiner Bahn, wären dann 800 und da dann eben auch so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht alle Bahnen belegt werden. Das heißt, es gibt auch noch ein verkleinertes Starterfeld.
Ja,
und genau. Das sind natürlich so krasse Auflagen, dass gerade die absolute Spitze, wenn man die nimmt, das sind dann eben auch die Leute, die es insofern betrifft, dass die so gut sind international, dass sie Olympianiveau erreichen können, also im Normbereich sich bewegen. Für die ist das natürlich Hauptberuf. Also die Leute, die jetzt da nicht starten können und andere, die dann eben eine deutsche Meisterschaft haben, die haben natürlich eine ganz andere Perspektive jetzt darauf, wenn sie ausgeschlossen werden. Und das ist natürlich auch sehr nachvollziehbar. Der Verband, auch verständlicherweise, sagt dann natürlich, wir sind an irgendwas gebunden, wir versuchen überhaupt irgendwas möglich zu machen und haben alles andere schon abgesagt. Also das ist, glaube ich, wieder so ein klassischer Fall dafür, je nachdem, welche Perspektive man auf das Geschehen hat, ist es sehr erklärbar, wie man dazu denkt. Die Athleten denken natürlich auch, kann man das nicht irgendwie dann hinkriegen, dass wenigstens oder dass keiner benachteiligt wird. Ist natürlich auch blöd, dann zuzuschauen, und andere gehen dann eben in dem Fall, wenn man es extrem auslegen will, ihrer Arbeit nach und man selbst sitzt zu Hause. Beziehungsweise dann ist eben auch die Frage, was wir auch für den Triathlon schon gesagt haben, macht man Rennen möglich? Ja. Welche Atmosphäre entsteht dann aber und was für ein Event wird das letztendlich? Und da haben ja zum Beispiel Gesa Krause oder Gina Lückenkämper auch gesagt im Interview dazu, das wird keine richtige deutsche Meisterschaft dann. Also zu Leichtathletik letztendlich gehört dann halt auch Laufen, Springen und Stoßen und Werfen und alles als Gesamtpaket über mehrere Tage.
Zumal wir endlich wieder Laufstars auch haben. Ja,
ja, absolut. Und das ist dann eben, klar, auch eben, du sagst es, für die Zuschauer extrem schade. Also jetzt in einer Zeit, wo es eben kein Überangebot an Veranstaltungen gibt, sondern das vielleicht auch dafür sorgt, in der Wahrnehmung des Fandaseins, sage ich jetzt mal, dass man sich langfristiger auf einige Termine freuen kann, weil man eben sagt, es ist nicht jedes Wochenende, welches Rennen muss ich denn schauen oder welche Ergebnislisten schaue ich mir nochmal an, sondern in 4 Wochen findet endlich mal was statt, was ich mir vielleicht auch angucken kann, ist natürlich extrem schade, dass das auch in der Form, wie es sonst stattfinden würde, einfach nicht geht. Ja, was daraus wird, ist auch noch gar nicht klar. Also das ist jetzt quasi der Versuch, der eingereicht wird, und es gibt auch noch keine offizielle Bestätigung dazu.
Ja. Es gab auch da kurz die Überlegung, die langen Laufevents dann auf Laufbändern stattfinden zu lassen, aber das ist halt der Unterschied. Wir Triathleten sind mit dem Smart Trainer sozialisiert. Ob wir nun vom Fahrrad gleich aufs Laufband Indoor umsteigen, das macht uns nichts aus, aber die Hardcore-Läufer-Community hat dann noch gesagt, also da hört's auf.
Ja, klar. Ich finde ich auch super verständlich. Ja. Also da fehlt ja auch dann alles, was irgendwie den Sport ausmacht. Es gab an der Seite, das ist vielleicht so eine Randnotiz, trotzdem ein erstes Profi-Lauf-Event wieder am Wochenende, ein Einladungsrennen nur für Profis in Berlin. Da sind einige gelaufen, über 10 Kilometer. Es wird da auch versucht, die Leute, die es wirklich dann extrem betrifft, eben Profisportler und für die das natürlich auch nochmal wichtiger ist im Gesamtkontext, die Motivation aufrechtzuerhalten, etwas zu haben, woran sie sich orientieren können, und sei es dann eben nur mit nicht mal 10 anderen auf und ab zu laufen, und 10 Kilometer auf der Straße war das dann, waren auch schnelle Zeiten. Also bei den Frauen hat Alina Reh gewonnen in 31:26 oder so, bei den Männern glaube ich Johannes Motschmann in 29:11 oder so, 11 oder 12, also da waren dann auch die Leute da, für die sowas dann aus, ich sag mal, einer beruflichen Perspektive wichtig ist. Das sind halt dann die Elite-Läufer. Finde ich auf jeden Fall immer bewundernswert in der jetzigen Zeit, wenn es dann auch Veranstalter gibt, denen bewusst ist, welche Rolle sie da einnehmen, und dass sie halt für diese Leute und natürlich auch für alle, aber in dem Fall war das dann eben Einladungsrennen, eben was leisten können. Also das ist dann schön zu sehen, und ist dann auch so eine offizielle Überprüfung mal dafür, dass jetzt die Leute nicht schlafen. Also die trainieren weiter und die sind auch fit. Und wenn dann wieder mehr Rennen stattfinden, wird man das, denke ich, auch nochmal wieder sehen.
Ja, weiter trainieren tun ja auch die Triathleten in Deutschland. Wir haben ja schon groß gefeiert neulich unser erstes Saison-Highlight am 24. Mai mit den Power-and-Pace-Plänen. Natürlich offen für alle, die auch nicht nach den Plänen trainieren. Da hat jeder seinen Duathlon gemacht. Wir haben das Ganze mit Live-Swift-Rennen begleitet. Also damals lag der Schwerpunkt auf der Live-Übertragung hier aus dem Labor von Heiß-Heiß. Und wir haben jetzt noch 4 Seiten in der nächsten Triathlon-Ausgabe drin mit ganz vielen Bildern von den Helden da draußen, wie sie ihren Triathlon oder Duathlon gefinisht haben, mit allen Finishern auf einer Sonderseite. Und das nächste Event steht schon vor der Tür. Wir hatten ja ursprünglich den 21. Juni als Saisonhöhepunkt geplant. Das war der ursprüngliche Termin des Ironman Hamburg, und die in Frankfurt oder Roth gestartet wären, da hätten wir dann noch entsprechende Zusatzwochen in den Plan eingebaut, damit die auch eben dann fit gewesen wären. Das fällt alles flach, aber wir haben an diesem 21. Juni festgehalten. Das wird also das das A-Event, das große Saisonhighlight für die Leute, die nach den Plänen trainiert haben. Und dafür haben wir uns etwas Neues ausgedacht. Diesmal werden wir also nicht live übertragen, sondern wir laden alle ein, die da teilnehmen, uns ihre Filme zu schicken. Ja, also wir wollen Filme von euch bekommen, von eurem Warm-up, vom Start, von den Zuschauern, die euch anfeuern, von eurer Verpflegung, vom Rennen. Passt natürlich da immer auf euch auf. Ja, lasst euch lieber filmen, als dass ihr euch selber filmt. Eure jubelnden Zieleinläufe, eure Zielinterviews, und daraus schneiden wir einen großen Community-Film zusammen, den wir dann anschließend zeigen. Da machen wir eine schöne Live-Premiere zusammen und feiern euch.
Also je kreativer natürlich, desto besser, aber nachdem wir gesehen haben, dass es schon bei dem Duathlon Variationen gab von Verpflegungsstation, Führungsfahrräder mit einem Schild, erster Mann, Power and Pace Duathlon und was ihr euch da alles habt einfallen lassen. Also das war wirklich in großen Stücken so faszinierend, dass wir eben gedacht haben, wenn wir dazu aufrufen, vielleicht noch ein paar Leute mehr dazu motivieren können, beim eigenen Event, was man sich eben auch aussuchen kann, da was zu beisteuern, dann ist es eben, glaube ich, auch ein schönes Gruppending, und jeder kann da seinen Teil zu beitragen.
Genau, und ihr bekommt nächste Woche von uns noch ein Kit zum Download, wo ihr eben eure Startnummer ausdrucken könnt, Fanschilder ausdrucken könnt, das Schild fürs Führungsfahrrad. Das ist gerade alles in der Bearbeitung, im Design, in unseren kreativen Köpfen. In der Grafikabteilung raucht es gerade. Ja, also das bekommt ihr nächste Woche. Und am 18., das ist nächste Woche Donnerstag, gibt es auch die nächste Episode des Podcasts mit Björn Geßmann von Heiß Heiß. Muss man sich erst dran gewöhnen, ja. Also viele Leute fragen, Heiß Heiß ist das neue Stubbs. Der Name Stubbs.
Das alte Stubbs.
Heiß Heiß ist das. Ja, genau. Früher war es Stubbs, jetzt ist es Heiß Heiß. Es haben sich ein paar Dinge in der Philosophie da geändert und eben damit auch der Name. Mit Björn mache ich nächste Woche einen neuen Podcast, wo es um das Event geht, wo wir eben nochmal die Regeln quasi erklären und das, was wir zusammen da feiern wollen an diesem Wochenende, 20. und 21. Juni, dem längsten Wochenende, wenn man vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang zählt, des Jahres. Und wir werden auch da in die Zukunft blicken, was euch demnächst erwartet bei Power and Pace mit den neuen Plänen. Es gibt dann eben Pläne für die, die doch noch in Hamburg oder einem eventuell in Frankfurt oder wo auch immer starten möchten oder ein anderes Rennen im Triathlon vorhaben oder eine Marathon-Zielsetzung haben für den Herbst oder so. Es gibt neue Pläne, es entstehen gerade über 20 verschiedene Pläne, und die werden wir euch dann in diesem Podcast vorstellen, und die Pläne beginnen dann alle nach unserem Saisonhighlight. Was wir auch neu haben, ist, dass wir euch bei euren Läufen begleiten wollen. Es ist eine erste Audiodatei draußen, ein Soundtrack für Laufintervalle. Da habe ich sehr viel Feedback zu bekommen. Das werden wir auch jetzt einfließen lassen. Es wird noch eine zweite Version geben. Also diese erste Version, die ist eher so, sagen wir mal, getragene Filmmusik. Das epische Leiden durch die Intervalle. Da wird also der Spannungsbogen so langsam aufgebaut. Es gab viel Feedback, dass die Leute gerne die harten Beats gleich am Anfang hätten. Da werden wir natürlich drauf reagieren. Es gibt auch noch ein paar technische Dinge, dass doch noch irgendwo auch in der Pause noch mal so ein bisschen runtergezählt wird.
Das ist die klassische Pacing-Strategie des Triathleten. Schnell anfangen, schneller nachlassen.
genau.
Das wollen wir nicht unterstützen mit der Musik.
Ja, ne? Also wie gesagt, da gibt's noch eine etwas härtere Version, und da könnt ihr euch dann das aussuchen. Das Ganze ist ausgelegt auf die Trainingseinheit, die in den ambitionierteren Plänen diese Woche Mittwoch im Plan steht. Es geht über 3x4 Minuten an der Schwelle und 3x5 Minuten im intensiven Dauerlaufbereich, insgesamt 1:15. Und da gibt es eben während des Einlaufens ein paar Erklärungen, wofür diese Einheit denn gut ist, und wie gesagt, dann auf die Belastung abgestimmte Musik. Und probiert's aus. Also ich habe es ausprobiert. Für mich hat es funktioniert. ich habe immer noch Muskelkater. Also wie gesagt, ist schönes Feedback reingekommen, auch das Feedback, was da noch Vorschläge hatte, davon leben wir. Da legen wir nochmal nach, und wir wollen da so langsam eine Datenbank aufbauen für verschiedene Intervalleinheiten, sodass für jeden da auch etwas dabei ist. Ja, das war das. Das haben wir. Du hast schon einen Namen vorhin erwähnt, eines jungen Dänen, und der ist auch der Lieferant der Einheit der Woche.
Genau, und was man dazu auch noch sagen kann, die Trainingsgruppe, die es gibt in Dänemark mit ja, vielen jungen Athleten mit extrem viel Potenzial, macht, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich morgen ist oder am Wochenende, ich glaube am Wochenende, auch eine Mitteldistanz in Eigenregie auf einem abgesperrten alten Flughafen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die tapern jetzt und hauen dann auch ordentlich einen raus. Also wenn da wirklich alle an den Start gehen, so 5-6 Leute, und sich da keine Blöße geben, dann wird das schon, glaube ich, eine richtig spannende Aktion. Können wir ja gucken, nächste Woche drüber sprechen, was daraus geworden ist. Mhm. Wird man sicherlich mitkriegen. Einheit der Woche, würde ich fast schon sagen, Klassiker auf dem Rad. 5x4 Minuten, 3 Minuten Pause dazwischen. Und wie gesagt, Torbendings Madsen, wenn ich mich nicht irre, ist der erst 20 oder 21. Für die jeweils 4 Minuten Intervalle die Wattwerte, und die kann man danach mal wirken lassen. 430, 431, 442, 440, 440 Watt.
Jo!
Also das ist mehr als meine 4 Minuten All-Out-Leistung, glaube ich.
Ja,
also
bei mir sowieso.
Ich glaube, also einmal All-Out könnte ich das vielleicht, die 430 eher, nicht die 440, komme ich da vielleicht ran, aber das, es ist schon Wahnsinn. Also das sind ja auf dem Rad richtig, auch richtige Maschinen da. Also zusammen mit Magnus Ditlev, 97er Jahrgang, da, also von denen wird man mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch einiges hören. Und deswegen, ja, sehr, sehr spannend. Sind auch sehr transparent, oder er ist auch sehr transparent mit dem Training, findet man alles bei Strava. Aber wie immer, jeder für sich, 5x4 Minuten, 3 Minuten Pause, kann man nachtrainieren, jeder in seinen Bereichen. Tut ordentlich weh, ganz egal, wie viel Watt man tritt, wenn die Intensität für einen selbst stimmt.
Ja.
So viel dazu.
Wieder eine Geschichte aus einer anderen Welt. Aber aus einer Welt, die viele vielleicht nachvollziehen kommt.
Das ist eine gute Überleitung gewesen.
Kommt die Überleitung zum letzten Punkt, den wir auf der Liste haben, der Kommentar der Woche.
Ja, willst du, soll ich? Oder?
Das tauchte in Social Media auf.
In unserer Facebook-Gruppe.
In unserer Facebook-Gruppe mit einem Bild unterlegt hat jemand kommentiert, Simon, du darfst.
Ja, es war dann sinngemäß ein Bild mit dem Zitat: Dieses Jahr ist das erste, in dem ich aufgrund von Covid-19 nicht nach Kona fahre. Normalerweise fahre ich nicht, weil ich nicht schnell genug bin, um mich zu qualifizieren. Ja. War sehr witzig auf jeden Fall.
Ja. Also, für einige mag es sich jetzt vielleicht anders darstellen über den Winter. Wegen Covid-19 ist dann die Quali auch für die Leute erreichbar, die sonst nicht schnell genug sind. Wir wünschen allen viel Glück dabei, was noch ansteht dieses Jahr. Viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder.
Genau.
Mit einer neuen Episode von Carbon und Laktat, in der Hoffnung, dass dann du oft von der Warteliste ins Starterfeld des Hallig-Triathlon gerückt bist.
Ja, schön wär's.
Wir eine Wettkampfstrategie festlegen können.
Ich habe auch dieses Wochenende noch was vor, aber darüber können wir dann nächste Woche sprechen.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Simon, ich danke dir.
Ja, ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen.
Genau, macht's gut, passt auf euch auf, und wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns zum großen Saisonhighlight, über das wir am Dienstag nochmal quatschen werden, und dann vor allen Dingen am Donnerstag mit Björn, und ich freue mich drauf. Ciao, ciao.
Genau, gutes Training und bis dann. Ciao.